Kapitel 18. Eleanor war von der gedrückten Stimmung ihres Freundes beunruhigt. Sein Besuch wollte sie nicht recht befriedigen, solange er selbst sich nicht wirklich daran zu freuen schien. Er war offenkundig unglücklich. Sie wünschte, er hätte ihr ebenso offenkundig jene besondere Zuneigung gezeigt, die sie einst ohne jeden Zweifel in ihm geweckt hatte. Doch vorläufig schien es sehr ungewiss, ob sie diesen bevorzugten Platz in seinem Herzen noch einnahm. Und in manchen Momenten stand seine Zurückhaltung ihr gegenüber in krassem Widerspruch zu dem, was noch Sekunden vorher ein beseelter Blick angedeutet hatte. Am nächsten Morgen traf er im Frühstückszimmer mit Eleanor und Marianne zusammen. Die anderen waren noch nicht aufgestanden. Marianne, immer bestrebt, ihrer beider Glück nach Kräften zu fördern, ließ sie kurz darauf allein. Doch sie war noch nicht einmal auf der Hälfte der Treppe, da hörte sie, wie sich die Wohnzimmertür öffnete, und als sie sich umwandte, sah sie zu ihrem Erstaunen Edward herauskommen. »Da Sie noch nicht zum Frühstück bereit sind, gehe ich eben ins Dorf und kümmere mich um meine Pferde«, sagte er. »Ich bin bald wieder da.« Edward kehrte zurück, erneut voller Bewunderung für die Umgebung. Auf dem Weg ins Dorf hatte er manchen schönen Blick ins Tal erhascht, und vom Dorf selbst, das wesentlich höher lag als das Cottage, bot sich ihm ein Panorama, das ihm ausnehmend gut gefallen hatte. Dieses Thema sicherte ihm Mariannes Aufmerksamkeit, und sie begann zu schildern, was sie selbst an dieser Szenerie bewunderte und sich genauer zu erkundigen, was ihn besonders beeindruckt hatte, als er sie plötzlich unterbrach. »Sie dürfen mich nicht zu viel fragen, Marianne. Bedenken Sie, dass ich von allem Pittoresken nichts verstehe. Und wenn wir ins Detail gehen, würde ich Sie mit meiner Unkenntnis und Stillosigkeit nur vor den Kopf stoßen. Ich würde Berge steil nennen, die doch kühn sein sollen. Würde ein Gelände absonderlich und öde finden, das wild und zerklüftet zu sein hat. Und würde von weit entfernten Objekten, die nur undeutlich sind, weil sie ein feiner, weicher Dunst umhüllt, einfach behaupten, man kann sie nicht sehen. Sie müssen sich eben mit der Art von Bewunderung zufrieden geben, die ich Ihnen guten Gewissens bieten kann. Ich nenne es eine sehr schöne Landschaft. Die Berge sind steil, die Wälder offenbar voller Bauholz und das Tal wirkt einladend und anheimelnd mit üppigen Wiesen und hier und da einem schmucken Bauernhaus. Das entspricht genau meiner Vorstellung von einer schönen Gegend, weil sich hier Schönheit mit Nützlichkeit verbindet. Und da Sie die Landschaft bewundern, ist sie wohl auch malerisch. Ich glaube gern, dass es dort auch Felsen und Vorgebirge gibt, graues Moos und Gestrüpp. Aber dafür habe ich keinen Sinn. Ich verstehe nichts vom Pittoresken.«
»Das ist leider nur zu wahr«, sagte Marianne. »Aber warum rühmen Sie sich dessen?«
»Ich habe den Verdacht«, sagte Eleanor, »dass Edward, um die eine Affektiertheit zu vermeiden, in eine andere verfällt. Weil er glaubt, viele Leute tun nur so, als schwärmten sie für die Schönheiten der Natur. Und weil er solches Getue verabscheut, gibt er sich bei ihrem Anblick nüchterner und ahnungsloser, als er ist. Er ist anspruchsvoll. Er besteht auf seiner eigenen Affektiertheit.«
»Es stimmt schon«, sagte Marianne, »die Schwärmerei für schöne Landschaften ist zum bloßen Geschwätz verkommen. Jeder heuchelt irgendwelche Gefühle und versucht sie so geschmackvoll und elegant zu beschreiben, wie der Mensch, der den Begriff der pittoresken Schönheit erfunden hat. Ich verabscheue Geschwätz jeder Art. Und manchmal behalte ich meine Gefühle lieber für mich, weil ich nur abgenutzte, abgedroschene Worte ohne Sinn und Bedeutung dafür finde.«
»Ich bin überzeugt«, sagte Edward, »dass Sie das Entzücken, das Sie über eine schöne Aussicht bekunden, auch wirklich empfinden. Aber im Gegenzug muss Ihre Schwester mir zubilligen, dass ich nicht mehr empfinde, als ich bekunde. Ich mag einen schönen Ausblick, aber nicht das sogenannte Pittoreske. Ich mag keine verkrüppelten, verdrehten, vom Blitz gespaltenen Bäume. Mir gefallen sie hochgewachsen, aufrecht und gesund viel besser. Ich mag auch keine verfallenen, verwahrlosten Cottages. Nesseln, Disteln und Heidekraut kann ich nicht ausstehen. Ein behagliches Bauernhaus sagt mir viel mehr zu als ein Bergfried und ein Grüppchen properer, glücklicher Dorfbewohner gefällt mir besser als die prächtigsten Banditen der Welt.«
Marianne schenkte Edward einen verwunderten und ihrer Schwester einen mitleidigen Blick.
Sie verfolgten das Thema nicht weiter, und Marianne schwieg nachdenklich, bis plötzlich ein neuer Gegenstand ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie saß neben Edward, und als dieser von Mrs. Dashwood seine Teetasse entgegennahm, bewegte er seine Hand so nah vor ihrem Gesicht, dass der Ring mit der gefassten Locke darin unübersehbar wurde. »Ich habe Sie noch nie mit einem Ring gesehen, Edward«, rief sie. »Ist das Fannys Haar? Ich erinnere mich, dass sie Ihnen eine Strähne versprochen hat. Aber ich hätte gedacht, Ihr Haar sei dunkler.« Marianne sprach unbedacht aus, was sie wirklich empfand. Doch als sie merkte, wie peinlich dies Edward war, ärgerte sie sich über ihre Gedankenlosigkeit nicht weniger als er. Er wurde rot, warf Eleanor einen kurzen Blick zu und erwiderte, »Ja, es ist das Haar meiner Schwester. Die Fassung lässt es immer in einem anderen Licht erscheinen, wissen Sie?« Eleanor hatte seinen Blick aufgefangen und wirkte gleichfalls verlegen. Sie war, genau wie ihre Schwester, sofort überzeugt, dass es sich um eine Locke von ihr handelte, nur zog sie daraus einen anderen Schluss. Eleanor wusste, dass Edward sich das, was Marianne als freiwilliges Geschenk ihrer Schwester ansah, nur durch eine Dieberei oder sonstige ihr unbekannte Machenschaften besorgt haben konnte. Doch stand ihr der Sinn eben jetzt nicht danach, dies als Affront aufzufassen. Sie tat, als hätte sie nichts bemerkt, sprach sofort von etwas anderem und beschloss insgeheim bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit, einen Blick auf die Locke zu werfen, sich zu vergewissern, dass es ihre eigene Haarfarbe war und damit jeden Zweifel auszuräumen. Edwards Verlegenheit hielt eine geraume Weile an und mündete in eine noch zähere Geistesabwesenheit. Er war den ganzen Vormittag außerordentlich ernst. Marianne machte sich wegen ihrer Bemerkung schwere Vorwürfe. Allerdings hätte sie sich rascher verziehen, wenn sie gewusst hätte, wie wenig sie ihre Schwester damit gekränkt hatte. Noch am Vormittag kamen Sir John und Mrs. Jennings, die von der Ankunft eines Gentlemans im Cottage gehört hatten, zu Besuch, um den Gast in Augenschein zu nehmen. Mit Hilfe seiner Schwiegermutter entdeckte Sir John binnen kurzem, dass der Name Ferrars mit F begann. Ein Quell für weitere Sticheleien gegen die anhängliche Eleanor, der nur deshalb nicht sofort lossprudelte, weil die Bekanntschaft mit Edward noch so frisch war. Nur an den vielsagenden Blicken las Eleanor ab, wie weit ihr durch Margarets Andeutungen geschulter Scharfsinn reichte. Sir John kam nie zu den Dashwoods, ohne sie entweder für den nächsten Tag nach Barton Park zum Essen zu bitten oder mit ihnen noch am selben Abend Tee zu trinken. Diesmal wollte er sie zu beidem einladen, auf dass der Gast, für dessen Unterhaltung auch er sich verantwortlich fühlte, möglichst gut bewirtet wurde. »Heute Abend müssen Sie mit uns Tee trinken«, sagte er, »denn wir sind ganz allein. Und morgen müssen Sie unbedingt bei uns dinieren, denn dann sind wir eine große Gesellschaft.« Mrs. Jennings bestätigte die Dringlichkeit seines Ansinnens. »Wer weiß, vielleicht wird ja auch getanzt«, sagte sie. »Das dürfte Sie doch reizen, Miss Marianne.« »Getanzt«, rief Marianne, »unmöglich. Wer soll denn tanzen?« »Wer? Na, Sie und die Carries und ganz sicher auch die Whittakers. Sie dachten wohl, niemand würde tanzen, nur weil eine bestimmte Person, wir wollen keine Namen nennen, nicht mehr hier ist.« »Ich wünschte von Herzen«, rief Sir John, »Willoughby wäre wieder unter uns.« Dieser Satz und Marianes Erröten weckten in Edward einen neuen Verdacht. »Wer ist denn Willoughby?«, fragte er leise die neben ihm sitzende Miss Dashwood. Sie gab ihm nur eine kurze Antwort. Marianes Miene war da schon mitteilsamer. Edward hatte genug gesehen, um nicht nur die Anspielungen der anderen zu verstehen, sondern auch gewisse Äußerungen von Marianne, die ihm bisher rätselhaft gewesen waren. Und als die Besucher sich wieder auf den Weg gemacht hatten, ging er sofort zu ihr und flüsterte, »Ich habe ein paar Vermutungen angestellt. Soll ich Ihnen sagen, was ich vermute?« »Was meinen Sie damit?« »Soll ich es Ihnen sagen?« »Natürlich.« »Also gut. Ich vermute, dass Mr. Willoughby auf die Jagd geht.« Marianne war verblüfft und verwirrt. Dennoch musste sie über seine leise Schalkhaftigkeit lächeln, und nach kurzem Schweigen antwortete sie, »Oh, Edward, Wie können Sie nur? Aber es kommt hoffentlich eine Zeit. Er wird Ihnen bestimmt gefallen.
Ohne Zweifel, erwiderte er, etwas erstaunt über ihren Ernst und ihre Heftigkeit. Denn wenn er es nicht für einen Scherz gehalten hätte, mit dem sich der Freundeskreis über ein bedeutungsloses Shakern zwischen ihr und Mr. Willoughby lustig machte, hätte er nie gewagt, etwas zu sagen. Kapitel 19. Edward blieb eine Woche im Cottage. Mrs. Dashwood nötigte ihn eindringlich, seinen Aufenthalt zu verlängern, aber er schien entschlossen, dann aufzubrechen, wenn es im Kreis seiner Freunde am schönsten war, als sei er auf Selbstkasteiung erpicht. Seine Stimmung hatte sich in den letzten 2, 3 Tagen wesentlich gebessert, auch wenn sie noch immer recht wechselhaft war. Er entwickelte eine besondere Vorliebe für das Haus und die Umgebung, sprach nie ohne ein Seufzen davon, dass er weggehen müsse, behauptete zeitlich völlig ungebunden zu sein, wusste zugleich nicht recht, wohin er gehen sollte, wenn er abreiste, und musste doch gehen. Noch nie sei eine Woche so rasch verflogen, kaum zu glauben, dass sie schon vorbei sei. Das sagte er mehrfach, und er sagte noch andere Dinge, die den Wandel seiner Gefühle verrieten und sein Tun Lügen straften. Auf Norland gefalle es ihm gar nicht, und London sei ihm zuwider. Desungeachtet müsse er entweder nach Norland oder nach London. Er schätze ihre Freundlichkeit über alles, nichts mache ihn so glücklich, wie bei ihnen zu sein. Dennoch müsse er sie nun nach einer Woche verlassen, ihren und seinen Wünschen zum Trotz, und obwohl er keine terminlichen Verpflichtungen hatte. Nach Eleanors Ansicht ging alles, was an seiner Handlungsweise verwunderlich war, auf Rechnung seiner Mutter. Ein Glück für sie, dass sie den Charakter seiner Mutter kaum kannte, so dass diese für jede Absonderlichkeit seitens des Sohnes als Entschuldigung dienen konnte. Obwohl sie enttäuscht war, beunruhigt und manchmal verstimmt über sein unstetes Verhalten, war sie im Großen und Ganzen gewillt, sein Tun mit all der unvoreingenommenen Nachsicht und Großzügigkeit zu betrachten, die ihre eigene Mutter ihr selbst nur sehr viel mühsamer hatte entlocken können, als es um Willoughby ging. Edwards Mangel an Temperament, Offenheit und Beharrlichkeit führte sie vor allem auf seine fehlende finanzielle Unabhängigkeit und seine genauere Kenntnis von Mrs. Ferrars Wesensart und Plänen zurück. Die Kürze seines Besuchs und der unerschütterliche Vorsatz abzureisen wurzelten in demselben unfreiwilligen Wunsch, derselben unvermeidlichen Notwendigkeit, seine Mutter hinzuhalten. All dem lag die alte, wohlbekannte Gegnerschaft zwischen Pflicht und Wollen, zwischen Eltern und Kindern zugrunde. Eleanor hätte gern gewusst, wann diese Schwierigkeiten beseitigt wären und der Gegner weichen würde, wann sich Mrs. Ferrars wohl besserte und ihr Sohn glücklich sein durfte. Um sich von solch fruchtlosen Wünschen abzulenken, tröstete sie sich mit dem wiedergewonnenen Vertrauen in Edwards Zuneigung und suchte sich an alle Zeichen der Wertschätzung zu erinnern, seines Blicke oder Worte, die ihm während der Zeit in Barton jemals entschlüpft waren, vor allem aber an jenen schmeichelhaften Beweis, den er ständig am Finger trug. »Ich glaube, Edward«, sagte Mrs. Dashwood, als sie am letzten Morgen beim Frühstück saßen, »Sie wären ein glücklicherer Mensch, wenn Sie einen Beruf hätten, der Ihre Zeit in Anspruch nähme und Ihren Plänen und Taten ein Gewicht gäbe. Das wäre zwar für Ihre Freunde mitunter unbequem, Sie könnten Ihnen nicht mehr so viel Zeit widmen, aber«, und hier lächelte sie, »zumindest in einem Punkt wären Sie auf jeden Fall wesentlich besser dran. Sie wüssten, wo Sie hingehen müssen, wenn Sie sich von Ihnen verabschieden.« »Ich versichere Ihnen«, erwiderte er, »dass ich, so wie Sie jetzt, seit langem über dieses Thema nachdenke. Es war und ist mein großes Pech und wird es wohl immer bleiben, dass ich nicht unbedingt einen Beruf ergreifen musste. Keine Arbeit, die meinen Erwerb sichert oder mir so etwas wie ein Auskommen verschafft. Dass ich und meine Lieben zu wählerisch sind, hat mich zu dem gemacht, der ich nun bin. Ein müßiggängerisches, hilfloses Wesen. Wir konnten uns nie auf die Wahl eines Berufs für mich einigen. Mir wäre die Kirche am liebsten gewesen, bis heute. Aber das war meiner Familie nicht flott genug. Sie rieten mir zur Armee, was wiederum mir viel zu flott war.
Das Rechtswesen galt schließlich als hinlänglich vornehm. Viele junge Männer, die im Tempel ein Anwaltsbüro hatten, konnten sich in den besten Kreisen sehen lassen und fuhren in schicken Gigs durch die Stadt. Aber das Recht lag mir nicht, nicht einmal jene weniger sibyllinische Variante des Studiums, die meine Familie genehmigte. Für die Marine sprach ihre Noblesse, doch als das Thema zum ersten Mal aufs Tapet kam, war ich zu alt, um noch aufgenommen zu werden. Und da ich nicht gezwungen war, einen Beruf zu ergreifen, da ich auch ohne roten Rock auf dem Leib ein elegantes, kostspieliges Leben führen konnte, wurde schließlich der Müßiggang als die im Grunde vorteilhafteste und ehrbarste Lösung angesehen. Und ein 18-Jähriger ist in der Regel nicht so erpicht auf Arbeit, dass er den Bitten seiner Angehörigen, nichts zu tun, widerstehen könnte. Ich wurde also in Oxford immatrikuliert und habe mich seither ordnungsgemäß dem Müßiggang hingegeben. »Da Ihnen das Nichtstun kein Glück gebracht hat«, sagte Mrs. Dashwood, »werden vermutlich Ihre Söhne dereinst zu so vielen Studien, Beschäftigungen, Berufen und Gewerben angehalten werden wie Columellas Sohn.« »Sie werden dazu angehalten werden«, sagte er ernst, »möglichst anders zu sein als ich. Im Fühlen, im Handeln, in den Lebensumständen, in allem.« »Na, na, das sind alles nur Auswirkungen einer momentanen Missstimmung, Edward. Sie sind in einer melancholischen Verfassung und bilden sich ein, jeder, der anders ist als Sie, müsse glücklich sein. Aber bedenken Sie, dass beim Abschied von Freunden irgendwann jeder Mensch Schmerz empfindet, ganz gleich wie seine Bildung oder Stellung sein mag. Begreifen Sie doch, welches Glück Sie haben. Sie brauchen nur Geduld, oder nehmen wir ein verheißungsvolleres Wort, sagen wir Hoffnung. Ihre Mutter wird Ihnen mit der Zeit jene finanzielle Unabhängigkeit verschaffen, an der Ihnen so viel liegt. Es ist Ihre Pflicht und wird, ja muss, auch Ihr Glück bedeuten, wenn sie Sie davor bewahrt, Ihre ganze Jugend in Unzufriedenheit zu vergeuden. Wie viel können doch ein paar Monate bewirken?«
»Ich muss vermutlich viele Monate durchhalten«, erwiderte Edward, »bis sich die Sache für mich zum Guten wendet.«
Auch wenn sich diese Verzagtheit nicht auf Mrs. Dashwood übertrug, machte sie den Abschied, der bald darauf erfolgte, für alle noch schmerzlicher und ließ insbesondere Eleanor mit einem quälenden Eindruck zurück, den zu bewältigen sie einige Mühe und Zeit kosteten. Doch da sie entschlossen war, diesen Eindruck zu vergessen und es nicht so aussehen sollte, als leide sie unter Edwards Weggang mehr als der Rest der Familie, entschied sie sich für eine andere Methode als jene, die Marianne bei dem entsprechenden Anlass so geschickt angewandt hatte, nämlich ihren Kummer zu mehren und zu festigen, indem sie nach Stille, Einsamkeit und Nichtstun strebte. Ihrer beider Mittel waren so unterschiedlich wie die Gegenstände ihres Grams und jeweils gleichermaßen förderlich. Sobald Edward aus dem Haus war, setzte sich Eleanor an ihren Zeichentisch, arbeitete den ganzen Tag fleißig, suchte seinen Namen weder zu erwähnen noch zu vermeiden und interessierte sich scheinbar wie immer für die üblichen Haushaltsangelegenheiten. Und wenn sie auf diese Weise ihren eigenen Kummer auch nicht linderte, so vergrößerte sie ihn wenigstens nicht unnötig, und der Mutter und den Schwestern blieb viel Sorge erspart. Ein solches Verhalten, das dem ihren genau entgegengesetzt war, erschien Marianne ebenso wenig lobenswert, wie ihr das eigene fehlerhaft erschienen war. Das Thema Selbstbeherrschung klärte sie für sich rasch. Einem leidenschaftlich fühlenden Menschen war sie nicht möglich, und ein kühler, gelassener verdiente dafür kein Lob. Dass ihre Schwester kühl war, war wohl nicht zu leugnen, obwohl Marianne bei diesem Eingeständnis errötete. Und für die Heftigkeit ihrer eigenen Gefühle gab es einen sehr stichhaltigen Beweis, dass sie nämlich ihre Schwester trotz dieser ernüchternden Erkenntnis immer noch liebte und achtete. Auch wenn Eleanor sich nicht von ihrer Familie abschottete oder das Haus absichtlich allein verließ, um den anderen aus dem Weg zu gehen, auch nicht die ganze Nacht wach lag und ihren Grübeleien freien Lauf ließ, bot ihr jeder Tag hinreichend Gelegenheit, um an Edward und Edwards Verhalten zu denken. Und auf welche Weise sie an ihn dachte, änderte sich je nach Gemütsverfassung und Zeitpunkt.
zärtlich, mitleidig, verständnisvoll, tadelnd oder zweifelnd. Es gab zahlreiche Momente, in denen Mutter und Schwestern zwar nicht abwesend waren, eine Unterhaltung jedoch aufgrund der jeweiligen Beschäftigung unmöglich war. Und das fühlte sich für sie an, als sei sie allein. Dann schweifte ihr Geist unweigerlich ab. Nichts anderes vermochte mehr, ihre Gedanken zu fesseln, und vor ihrem inneren Auge erstanden Vergangenheit und Zukunft dieses faszinierenden Themas, erzwangen ihre Aufmerksamkeit und beschäftigten ihre Erinnerung, ihren Verstand und ihre Fantasie. Aus einer solchen Träumerei wurde sie eines Morgens, wenige Tage nach Edwards Abreise, als sie gerade an ihrem Zeichentisch saß, durch einen Besuch aufgeschreckt. Zufällig war sie ganz allein. Das Eingangstörchen zu der kleinen Grünfläche vor dem Haus fiel ins Schloss, was ihren Blick zum Fenster schweifen ließ, und sie sah eine größere Gruppe auf die Haustür zugehen. Sir John, Lady Middleton und Mrs. Jennings waren darunter, aber auch noch zwei andere Personen, ein Herr und eine Dame, die sie nicht kannte. Sie saß am Fenster, und als Sir John sie bemerkte, überließ er das förmliche Klopfen an der Tür dem Rest der Gruppe, stapfte über den Rasen und nötigte sie, den Fensterflügel zu öffnen und mit ihm zu sprechen, obwohl der Abstand zwischen Tür und Fenster so gering war, dass man kaum aus diesem etwas sagen konnte, ohne an jener gehört zu werden. »So«, sagte er, »wir haben Ihnen neue Leute mitgebracht. Wie gefallen sie Ihnen?«
»Psst, man kann sie hören.«
»Das macht nichts, es sind nur die Palmers. Charlotte ist bildhübsch, ich sag's Ihnen. Schauen Sie, dort, das ist sie.« Da Eleanor wusste, dass sie die Dame binnen kurzem ohnehin zu Gesicht bekommen würde, auch ohne eine solche Dreistigkeit, musste sie dies leider ablehnen.
»Wo ist denn Marianne? Ist sie vor uns davongelaufen? Der Klavierdeckel steht ja offen.«
»Ich glaube, sie ist spazieren gegangen.« Nun kam auch Mrs. Jennings herbei, die in ihrer Ungeduld nicht abwarten konnte, bis die Tür aufging und sie ihrerseits losreden durfte. Unter lauten Begrüßungsrufen trat sie vors Fenster.
»Guten Tag, meine Liebe. Wie geht es Mrs. Dashwood? Und wo sind Ihre Schwestern? Was, ganz allein? Da werden Sie sich über ein bisschen Gesellschaft freuen. Ich habe meine andere Tochter und meinen Schwiegersohn mitgebracht. Stellen Sie sich vor, mit einem Mal standen Sie vor der Tür. Gestern Abend, als wir Tee tranken, dachte ich, ich höre doch eine Kutsche. Aber es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass das die beiden sein könnten. Ich habe höchstens gedacht, Colonel Brandon ist vielleicht wieder da. Deshalb habe ich zu Sir John gesagt, ich glaube, ich höre eine Kutsche. Vielleicht ist Colonel Brandon wieder da.«
Eleanor musste sich mitten in dieser Schilderung abwenden, um den Rest der Gruppe zu empfangen. Lady Middleton stellte die beiden Fremden vor. In diesem Augenblick kamen auch Mrs. Dashwood und Margaret die Treppe herunter, und alle setzten sich, um einander in Augenschein zu nehmen, während Mrs. Jennings, begleitet von Sir John, auf dem Weg durch den Flur bis ins Wohnzimmer weiterplapperte.